Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Die Zeiten sind ja turbulent. In den USA sorgt der Präsident mit seinen Äußerungen und fast täglichen Verunglimpfungen für jede Menge Chaos. Dabei hatten viele US-Amerikaner ihn ja gewählt, aus der Sehnsucht heraus nach einem starken Mann, der für Ordnung sorgt. Und diese Sehnsucht, die hat ja auch hierzulande vielen die Hand geführt, als sie am vergangenen Sonntag ihr Wahlkreuzchen gesetzt haben. Chaos macht uns zu schaffen, aber Ordnung ist, wie das Sprichwort sagt, auch nur das halbe Leben. Manchmal liegt im Chaos ja auch eine gehörige Portion Kreativität. Chaos und Ordnung sind deshalb die Stichworte für mein Himmel und Erde Sonntagsthema heute im zweiten Teil der Sendung. Unter anderem im Gespräch mit dem spirituellen Autor Pierre Stutz, wie wir in unruhigen Zeiten eine gute innere Ordnung finden. Zunächst aber geht es um aktuelle Themen der Woche aus Religion und Kirche. Es ist jetzt genau 3 Jahre her, dass der russische Diktator Putin seinen völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine gestartet hat. Angesichts der irritierenden Äußerungen dazu aus Washington hat die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann in dieser Woche Wichtiges formuliert. Mag auch mancher dies und jenseits des Atlantiks vergessen haben, wer für diesen Krieg die alleinige Verantwortung trägt. Wir haben und wir werden es nicht vergessen, sagte sie zur Eröffnung der Plenarsitzung am vergangenen Dienstag. Und weiter, aus diesem Grund wird unsere Haltung zu diesem Krieg auch weiterhin nicht von der Propaganda aus Moskau, sondern von den historischen Tatsachen bestimmt. Auch die hessischen Kirchen haben in einem ökumenischen Appell in dieser Woche die Solidarität mit der Ukraine bekräftigt.
Wo die Würde von Menschen mit Füßen getreten wird, sehen wir nicht einfach nur hilflos zu, formuliert der Fuldaer Bischof Michael Gerber entschieden, gemeinsam mit der Bischöfin der evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck, Beate Hoffmann, spricht Gerber diesen Appell aus. Nicht nachlassen in der Solidarität mit der Ukraine, den Opfern des Krieges, den Geflüchteten. Besorgt sind die beiden Kirchenoberhäupter über den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, dass nämlich bei seinen Friedensgesprächen gerade die Ukraine und Europa womöglich nichts zu sagen haben.
Ein Kirchenappell zum 3. Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Und wir schauen ins nordhessische Eschwege. Schon von weitem sichtbar thront der Nikolaiturm über der Innenstadt. Auf dem Platz davor war bisher ein Parkplatz. Der ist jetzt weg. Der Asphalt wurde abgetragen und darunter sind dicke Mauern ans Licht gekommen. Offenbar stand dort vor Jahrhunderten eine Kirche, dicht umrahmt von Wohnhäusern. Archäologen wollen endlich wissen, wie sie ausgesehen hat, die frühere Godehard-Kirche. Und sie haben dabei ein tragisches Geheimnis aufgedeckt.
Am Nikolaiturm entsteht ein kleiner Park mit Bäumen zum Verweilen, um die Eschweger Innenstadt aufzuwerten. Archäologen nutzen die Bauarbeiten und legen die Fläche frei. Die misst etwa 40 mal 50 Meter. Gleich unter dem Asphalt werden im Lehmboden stabile Fundamente sichtbar, aus großen Kalksteinquadern, die ein schweres Gebäude getragen haben. Denn der Nikolaiturm war einst Teil einer Kirche. Grabungsleiterin Anja Rutter hat schon eine gewisse Vorstellung davon.
Man kann schon sehen, da hat sich jemand Mühe gegeben und Geld ausgegeben. Solche Steine sind im Mittelalter ziemlich teuer. Sie müssen mit einiger Mühe dann wahrscheinlich übers Wasser hierher gebracht werden. Da hat schon auch jemand Geld ausgegeben. Das ist eine gut gebaute, massive Kirche.
Es sind die Mauerzüge der alten Godehard-Kirche. 1340 zum ersten Mal erwähnt, aber schon rund 250 Jahre später abgerissen, die Steine anderswo verbaut. Nach der Reformation wussten die Eschweger offenbar nichts mehr damit anzufangen. Den Turm immerhin haben sie behalten. Ganz am Rand des alten Kirchenbaus haben die Archäologen einen besonderen Fund gemacht. Ein weißes Zelt schützt die Fläche. Innen heben die Forscher in exakter Feinarbeit kleine Sondierungsflächen aus. In einer davon ragen Gebeine aus der Erde. Der Grabungsleiterin Anja Rutter ist gleich klar, dass hier Kinder bestattet sind.
Wir haben tatsächlich auch wirklich Säuglinge und Neugeborene. Ganz, ganz feine, zarte Schlüsselbeine, ganz zarte Rippen. Wir haben 2 Bestattungen, bei denen die Beine so gespreizt sind, als ob man sie wirklich gewindelt begraben hätte. Das ist schon manchmal auch wirklich echt ein bisschen traurig. Also um die hat vor 400 Jahren mal jemand sehr geweint.
Als dieser Beitrag entsteht, zählen die Archäologen mindestens 30 einzelne Kinderbestattungen. Es könnten aber deutlich mehr sein. Vielleicht handelt es sich um Kinder, die vor der Taufe gestorben sind und deshalb nicht auf den Friedhof durften. Sicher ist nur, in Sorge um das Seelenheil ihrer Kleinen begruben die Eltern sie ganz bewusst an der Außenmauer der Kirche.
Die Idee war, je näher man die Toten am Altarraum bestattet, desto größer die Chancen, dass der zuständige Heilige am jüngsten Tag zu seiner Kirche kommt und die Seelen gleich mit einsammelt. Es gibt dann auch die Vorstellung, dass das Taufwasser von der Kirche nochmal sowas wie ein Taufwasser ist, dass die also möglichst nah in den Schutz der Kirche nochmal gegeben werden.
Die beeindruckenden Funde am Nikolaiturm werden nicht ewig zu sehen sein. Bald deckt sie wieder Erde zu und bewahrt sie für zukünftige Forscher. Bürgermeister Alexander Heppe verspricht immerhin, dass der Park, der hier entsteht, weiter an die Godehard-Kirche erinnern wird. Wie die Menschen in Eschwege das später mal aufnehmen werden, weiß noch niemand. Heute aber treffe ich vor Ort Leute, die das Grabungsprojekt auch kritisch sehen. Eine Anwohnerin fasst es zusammen.
Was jetzt mit den Parkmöglichkeiten passiert, die sind dann natürlich hinfällig, ne? Und das ist ein großes Problem. Ich bin hier in der Arztpraxis tätig und wir haben viele ältere Menschen, die dann hier einen kurzen Weg hätten und die müssen dann halt laufen, ne?
Auch Grabungsleiterin Anja Rutter muss zugeben, dass nicht alle Eschweger gleich zu Beginn begeistert waren.
Als wir hier die Teerdecke weggerissen haben, das ist ja immer so das Erste, haben wir ganz viel Mecker dafür bekommen, dass wir böswilligerweise den Parkraum hier sehr wesentlich verkleinern. Und ich verstehe es auch ein bisschen, aber seitdem in der überwältigenden Mehrheit super interessierte Leute, Leute, die uns nochmal Infos geben, Leute, die sagen, ja, ja, wir wussten schon, dass da eine Kirche ist, das ist ja toll, dass wir jetzt endlich mal in den Boden gucken können. Das ist richtig gut.
Das Geheimnis der sogenannten Traufkinder ist in Eschwege ans Licht gekommen bei den Ausgrabungen rund um die frühere Godehardkirche dort. Thomas Kurella berichtete. Es war ein Schreck für die Mitglieder der Pfarrei St. Michael in Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg, als Teile der mit Stuck verzierten Decke ihrer Kirche plötzlich herabstürzten. Inzwischen ist die Ursache geklärt und insofern konnte in dieser Woche ein Restaurateur sich unter aufregenden Bedingungen an der Kirchendecke zu schaffen machen.
Im großen Kirchenschiff der St. Michaelsgemeinde im südhessischen Münster steht momentan ein riesiger blauer Hubsteiger. Damit fährt Restaurator Quentin Salzmann unter ziemlichem Lärm an die Decke und arbeitet dort an der Stuckleiste. Genau die ist nämlich im Dezember teilweise plötzlich von der Decke gefallen. Ein ziemlicher Schock für die Mitglieder der Kirchengemeinde. Mittlerweile ist klar, dass das Grundwasser für den Vorfall verantwortlich ist, sagt Alban Herd vom Kirchenverwaltungsrat.
Ja, nach den damaligen Baumethoden wurde der Stuck am Deckenspiegel mit einer damals probaten Methode angebracht. Man hat ihn einfach nur angeklebt über den Mörtel. Und das hat ja auch die ganzen Jahre gehalten. Nur jetzt ist eine leichte Bewegung des Gotteshauses gekommen durch die Absenkung vom Grundwasser. Dadurch ist oben natürlich eine gewisse Spannung entstanden und dadurch hat sich der Stuck abgelöst.
Da es in der ganzen Kirche Risse in Wänden und Decke gibt, wird jetzt regelmäßig die Statik überprüft. Und jetzt natürlich die Stuckleiste wieder festgemacht. Kopfüber bohrt Restaurator Quentin Salzmann in 12 Metern Höhe dazu alle 25 Zentimeter ein Loch in die Decke. Das dauert und ist vor allem ganz schön anstrengend, aber es geht nicht anders, sagt er.
Wir vernadeln jetzt dieses Profil nach und zwar von der Unterseite, weil wir im Dachbodenbereich aufgrund von Schadstoffproblematiken nicht an die Stelle dran können. Das heißt, wir machen von unten Bohrungen durch dieses Stuckprofil. Da kommt eine Edelstahlschraube rein mit einer Unterlegscheibe und einem Faden. Das ist keine starre Verbindung, damit wir ein langfristiges Halten der Stuckprofile gewährleisten können, auch wenn es sich weiter bewegt.
In den letzten Monaten musste der Sonntagsgottesdienst der Kirchengemeinde in die Friedhofskapelle verlegt werden. Zu groß war die Gefahr, dass noch mehr Stuck herunterfallen könnte. Jetzt ist die Vorfreude auf die Rückkehr groß.
Ja, riesig, weil das war schon eine Durststrecke, dass wir hier die ganze Zeit jetzt das Gotteshaus nicht mehr nutzen können. Und ich glaube, das gibt wirklich einen schönen festlichen Gottesdienst am 16., wenn wir hier wieder die erste Messe feiern. Und da freuen sich alle drauf.
Im Sommer gehen die Arbeiten an der Kirche weiter. Dann müssen noch morsche Dachbalken ausgetauscht werden.
In der St. Michaelskirche in Darmstadt-Dieburg wird die Decke saniert, nachdem Teile davon heruntergestürzt waren. Unsere Reporterin Stefanie Hofmann hat sich das in dieser Woche vor Ort mal angeschaut.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Sie kennen den alten Spruch, das Genie überblickt das Chaos. Aber da die allermeisten von uns nicht solche Genies sind, sehnen sich viele dann doch nach einer gewissen Ordnung. Und manche mögen chaotische Zustände gar nicht. Chaos und Ordnung, darum dreht sich heute mein Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Gibt es tatsächlich so etwas wie ein kreatives Chaos? Und wie finde ich gerade in diesen unruhigen Zeiten eine gute und stabile innere Ordnung? Dazu gleich ein Gespräch mit dem spirituellen Autor Pierre Stutz. Tatsächlich ist oft der Kampf gegen das Chaos und die Suche nach mehr Ordnung gar nicht so einfach. Wer das Gefühl hat, ich versinke im Chaos in meinen heimischen Wänden, der oder die kann sich auch an einen Ordnungscoach wenden.
Ein Ordnungscoach hilft Menschen dabei, Ordnung zu Hause zu schaffen, wenn es aus eigener Kraft nicht klappt. Also wenn einfach die Überforderung zu groß ist oder wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, wie man anfangen soll.
So beschreibt Dorit Schumacher ihren Job. Und sie weiß auch, warum vielen Menschen das Aufräumen so schwer fällt.
In den allermeisten Fällen hat es damit zu tun, dass wir zu viel besitzen. Wir sind eine Konsumgesellschaft und wir haben alle so viele Dinge und zum Großteil Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie besitzen.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schön, dich zu sehen.
Ich besuche zusammen mit Dorit Schumacher eine ehemalige Kundin. Carla hat dem Chaos die Stirn geboten.
Bei unserem ersten Telefonat sagte Dorit, ja, wenn ich dann zu dir komme, räum bitte nicht auf. Und ich dachte, oje, jetzt soll ich nicht aufräumen. Ja, weil dann weiß ich nicht, wo ich dir helfen kann, sagte sie.
Was ich jetzt sehe, sind ordentlich aufgehängte Jacken, freigeräumte Ecken und eine Reihe sortierter Ordner. Früher wusste Carla gar nicht, wohin sie all die Klamotten oder die Spielsachen ihrer Kinder räumen soll.
Also wir haben hier unseren Schreibtisch. Da hat die Dorit wunderschöne Boxen mitgebracht. Die haben wir dann alle in Kategorien geordnet. Also hier zum Beispiel in dieser Box befinden sich all unsere Ladekabel. Und was auch ein super Tipp war, zum Beispiel hier in dieser Riesentasche sind nochmal andere große Taschen. Also zum Beispiel kann man in einer großen Tasche weitere größere verstecken, einen Rucksack, ne? Oder hier so eine Strandtasche.
Auch beim Wegschmeißen hat Dorit geholfen. Sowohl praktisch als auch emotional.
Und da ist es eine große Hilfe, wenn dann jemand kommt und sagt, du darfst jetzt sagen, dass du das nicht brauchst. Und dann legen wir es dahin und ich nehme es direkt mit.
Also ich denke, zur Ordnung gehört auch ganz viel Ehrlichkeit. Brauche ich das wirklich? Mag ich das überhaupt? Oder ist das eigentlich nur Ballast?
Für das Aufräumen empfiehlt Dorit Schumacher, gnädig mit sich zu sein und sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen.
Denn mein Ziel ist immer, dass es nach dem Termin auch besser ist als vorher. Und wenn wir uns gleich einen ganzen Raum vornehmen würden und alles komplett aus den Schränken holen würden, dann wäre die Überforderung definitiv groß.
Die Grundregel lautet, jeder Gegenstand hat seinen Platz, an den er auch immer wieder zurückgeräumt wird.
Ich kenne das nur zu gut, wenn ich selbst im Trubel bin, dann möchte ich die Dinge einfach nur schnell ablegen und kümmere mich später drum und dieses später kommt nie.
Aller Anfang ist schwer, aber auch Aufräumen ist eine Frage der Routine.
Ja, Ordnung halten ist definitiv wie ein Muskel, den wir aufbauen können. Der ist am Anfang vielleicht noch ganz schwach und mickrig, aber mit jedem Mal, dass wir aufräumen, wird dieser Muskel stärker und genauso ist es beim Aussortieren.
Carla erinnert sich, dass das große Aufräumen bei ihr mit einer wichtigen Einsicht begann.
Sich einfach eingestehen, dass ein bisschen Chaos herrscht und Unordnung da ist, sonst ist ja auch okay. Also man muss sich da nicht schämen für. Ja, sich vielleicht zu überlegen, sich Hilfe zu holen. Also für mich war das wirklich ein totaler Gamechanger.
Heute fühlt sich Carla in ihrer Wohnung noch wohler. Vor allem ihre Einstellung zum Aufräumen hat sich verändert.
Einfach die Lust, Schubladen auszusortieren, also gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder. Ich freue mich richtig, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich Zeit und kann eine Schublade ausräumen und umstrukturieren und ich habe noch eine Box frei, dann nehme ich die Box.
Unsere Reporterin Lena Spilger war unterwegs mit einer Ordnungscoach. Um Chaos und Ordnung dreht sich heute das Himmel und Erde Sonntagsthema. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Dieses Lebensgefühl treibt ja derzeit viele um. Und manche sehnen sich dann danach, dass da jemand kommt, der mal aufräumt. Denn so eine äußere Unruhe und Unordnung wirkt ja oft auch auf unser Inneres. Und dann haben wir das Gefühl, selbst im Chaos zu versinken. Wie finden wir da wieder zu einer guten inneren Ordnung? Pierre Stutz ist katholischer Theologe und vielgelesener spiritueller Autor. Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen.
Herr Stutz, zunächst mal ganz grundsätzlich, was verbinden Sie eigentlich mit dem Begriff innere Ordnung? Also bei einem ungeordneten Zimmer und einem ungeordneten Schreibtisch wissen wir gleich, was das bedeutet. Aber innere Ordnung, wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus?
Ja, ich würde das gerne umschreiben mit einem inneren Ruheort. Wir Menschen haben in uns einen Ort, wo wir sein dürfen, wo wir Kraft schöpfen können. Und wichtig ist mir dabei, dass wir das nicht statisch verstehen. Der ist nicht einfach so da, sondern das ist immer in der Spannung von Bewegung, von Chaos und Ordnung. Wir Menschen leben immer in einer Spannung und solange wir diese Spannung bekämpfen, dann überfordern wir uns, weil wir denken, es müsste immer alles aufgeräumt sein. Aber lebendig sein und vor allem auch leidenschaftlich sie für das Gute einzusetzen, das geht nicht anders als mit Ankommen, Aufbrechen, mit Suchen und Finden, das ist immer eine Bewegung.
Das heißt also, die innere Ordnung, das ist nicht sozusagen der Friedhof, wo alles in Ordnung ist, alles nebeneinander liegt, sondern was Dynamisches. Und kennen Sie denn dieses Gefühl, Herr Stutz, dass so im äußeren Chaos dann auch das Innere in Unordnung gerät?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch aufgewühlt durch all diese vielen schrecklichen Nachrichten, die mich täglich erreichen. Und da bin ich eben dann immer wieder herausgefordert, darauf zu achten, dass ich merke, die Welt ist nicht nur Chaos, sondern jetzt in diesem Moment geschieht unendlich viel Gutes. Es ist unendlich viel Schönes, das eben auch da ist. Und das ist für mich eine tägliche Übungsschule, eine Sehschule, eine Wahrnehmungsschule, dass wir uns nicht beirren lassen und auf einmal eben in die Falle tappen, es ist alles nur noch schlecht, es ist nur noch Chaos. Weil das ist wirklich real, ist das nicht so.
Herr Stutz, Sie haben in Ihrem Newsletter kürzlich vom Weg in die eigene Mitte geschrieben. Und da sprechen Sie von dieser Mitte als ein Ort, der die Gegensätze verbindet, der dich sozusagen vollkommen unvollkommen zur Ruhe kommen lässt. Also gerade diese Gegensätze sind es, die dann eben nicht für diese tiefe Unruhe sorgen.
Genau. Ich denke, das ist so meine Deutung. Ich habe das gelernt bei vielen weisen Frauen und Männern. Es geht darum, im Leben eben zu akzeptieren, dass da immer auch ein Paradox ist und dass ich kann glücklich sein, wenn ich annehme, dass ich auch immer wieder glücklich bin. Ich kann vollkommen sein, wenn ich annehme, dass ich immer wieder unvollkommen bin. Und das ist auch für mich ganz persönlich, das ist ein täglicher Übungsweg. Weil ich habe natürlich eine große Sehnsucht, endlich, einmal müsste doch alles klar sein. Und jetzt müsste doch endlich die Ruhe eintreten. Es ist die Sehnsucht nach dem Himmel, die soll uns ja nicht genommen werden. Aber es ist eine Überforderung, wenn wir meinen, dass irgendwann einfach alles so schön ruhig ist. So ist das Leben nicht. Das ganze Leben, die ganze Natur zeigt uns ja immer, es ist im Fluss. Es regnet, es ist die Sonne, es ist wieder Stille, es ist wieder Sturm. Und das gilt auch für uns Menschen.
In den spirituellen Traditionen steht oft das Labyrinth für diesen Weg nach innen. Soll das heißen, der Weg zur inneren Ordnung ist auch ein verschlungener Weg mit vielen Umwegen?
Ja, auf jeden Fall. Ich begehe ja selber immer dieses Labyrinth in der Kathedrale in Chartres. Da haben Sie 18 Kehrtwendungen. Sie sehen die Mitte, die ist schon da und Sie denken, wow, ich gehe jetzt einfach los. Und in 10 Sekunden bin ich da. Und dann kommt der Hammer. Immer wieder gibt es neue Drehbewegungen. Und wenn ich ganz nahe dran bin, darf ich nochmal bis zum äußersten Kreis gehen. Und im ersten Moment überrascht das. Das kann sogar auch verunsichern. Ich empfinde das immer auch eine Wohltat, dass wir Menschen eben wir dürfen auch begrenzt sein. Und das lässt uns doch wirklich menschlich werden, wenn wir wunderbar lachen können und wenn wir dann auch wieder ganz tief erschüttert sein können und verunsichert. Das ist doch wirklich Leben, das auch Beziehungen fördert.
Das Chaos der Gefühle und trotzdem die innere Ordnung. Darüber spreche ich mit dem spirituellen Autor Pierre Stutz. Herr Stutz, gibt es für Sie hilfreiche Übungen, um gleichsam das Innere, das Innen zu sortieren?
Ja, es wird jetzt ganz einfach tönen und ist es eben nicht. Es hat immer etwas mit Bewusstsein zu tun und mit meinem Atem. Also der Atem, dieses Ein- und Ausatmen. Und dazwischen dem Ein- und Ausatmen ist immer so ein kleiner Moment der Leere, der Stille. Das kann mir helfen, den Tag hindurch immer wieder mich zu erinnern. Ich bin mehr als nur meine Verunsicherung. Ich bin mehr als nur meine Zukunftsängste. In mir ist ein innerer Ruheort. Und der verbindet mich, das ist mir ganz wichtig, dieser Ort ist, der verbindet mich mit allen Menschen, die auch Gutes suchen, der verbindet mich mit den Kraftquellen in der Schöpfung, haben wir unendlich viele Kraftquellen. Und für mich ist es auch der heilende Atem Gottes, der alles immer wieder zusammenführt.
Wir haben ja im Alltag oft so Routinen, um so kleine und große Umbruchssituationen zu meistern. Also der Übergang von der Nacht zum Tag, der läuft ja bei vielen von uns mit einer Morgenroutine immer gleich. Wie wichtig sind solche Routinen auch so für die innere Ordnung und was kann da hilfreich sein?
Ja, eben, wir haben ja also unsere Gewohnheiten und das ist ja auch ganz wichtig im Leben. Und ich unterscheide ein Ritual von einer Gewohnheit, wenn ich eben ganz bewusst sage, einmal pro Tag gehe ich eine Viertelstunde bewusst in den Park oder ich nehme mir Zeit, auch wenn ich mit dem Bike unterwegs bin und merke, das tut mir gut, wenn ich jetzt auch so an die Grenzen, an körperliche Grenzen komme, immer dann, wenn ich das auch bewusst mache und das mit dem Atem verbinde und mit der Haltung, wenn ich wieder gut für mich sorge, für meinen Leib, für meinen Rhythmus, dann hat das auch eine Wirkung auf die ganze Welt. Wir können uns durchstressen lassen und das kann man auch eben wissenschaftlich kann man das messen. Wenn wir alle uns immer stressiger werden, dann hat das eine Wirkung auf die Welt. Und wenn wir immer wieder zwischendurch innehalten, tief durchatmen, dann hat das auch eine Wirkung auf die Welt. Und dazu mache ich Mut, dass es da jeden Tag gibt es da Möglichkeiten, eine Gewohnheit zu einem Achtsamkeitsübung verwandeln zu lassen, würde ich mal sagen. Mhm.
Gerade wenn wir so das Gefühl haben, jetzt wird es aktuell zu viel, also es prasselt gerade wirklich zu viel auf uns ein. Wie können wir uns dann diese innere Ordnung bewusst stärken?
Eben, ich mache das, denn ich kenne nichts anderes. Es geht immer wieder darum, dass ich, wo immer ich bin, auch am Hauptbahnhof von Berlin, ich stehe einen Moment da, ich schließe die Augen, ich atme tief durch und ich erinnere mich, jetzt gibt es auf der ganzen Welt unendlich viele Menschen, die Frieden schaffen. Ich höre in den Nachrichten nur, dass überall Krieg und Chaos ist. Und das ist eine bittere Realität, die will ich nicht schönreden. Aber um nicht im Irrtum zu verfallen, dass das Leben auch so schwierig es ist im Moment, es ist nicht nur Chaos, sondern es geschieht unendlich viel Gutes. Und dazu mache ich Mut mit eben so ganz kleinen Übungen, die überall möglich sind und dass wir auch einander ermutigen. Hallo, heute schon geatmet? Das tönt so lustig, aber wir können das nicht voraussetzen, weil es soll ja alles immer schneller und hektischer werden.
Wie wir die innere Ordnung stärken angesichts einer unruhigen Weltlage, darüber hat Klaus Hofmeister mit Pierre Stutz gesprochen. Er ist katholischer Theologe und spiritueller Autor. Wenn Sie das noch vertiefen möchten, im Herder Verlag sind 2 Bücher von Pierre Stutz zum Thema erschienen. 50 Rituale für die Seele, Kraft schöpfen im Hier und Jetzt heißt das eine und das andere gerade frisch neu aufgelegt, Atempausen für die Seele. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.